ARD.
Generell würde ich den Beruf des Tierpräparators eher als Kunsthandwerk ansehen. Die Natur gibt mir schon vor, wo ich mich dran zu halten habe. Aber ich kann natürlich gewisse Sachen ein bisschen rauskitzeln. Den Glanzlack auf die Augenlider und auf die Nase, so ein bisschen auch der Naseninnenbereich ein bisschen glänzend gemacht. Einfach viel, viel Details. Das macht das letzten Endes, dass die Leute dastehen und denken, na, könnte sich das vielleicht jetzt nochmal bewegen? Oder ist es wirklich tot? Tot.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Am Mikrofon begrüßt Sie Anna Korwis. Heute aber nicht aus unserem Studio, sondern von einem Ort, den viele Museumsbesucher nie zu Gesicht bekommen. Den Werkstätten hinter den Kulissen des Berliner Naturkundemuseums. Genauer gesagt befinde ich mich im Reich von Christine Scheinpflug. Sie ist Tierpräparatorin und als solche amtierende Europameisterin in der Kategorie Säugetiere. Auf ihrem Arbeitstisch liegen also nicht wie bei mir Laptop und Handy, sondern Schädel, Häute, Werkzeuge. Und so entstehen dann die Exponate, vor denen Besucher des Naturkundemuseums oft fasziniert stehen bleiben, weil die Tiere so lebensecht aussehen, als würden sie gleich blinzeln oder auch zubeißen. Wie geht das? Ich darf Christine Scheinpflug heute bei der Arbeit ein bisschen über die Schulter schauen. Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen in einem der größten Werkstätten für Tierpräparation deutschlandweit.
Sehr schön. Wir sind hier am Eingang der großen Werkstatt. Vielleicht könnten wir mal mit einem ganz kleinen Rundgang starten, damit ich so ein bisschen besser verstehen kann, was wir hier sehen.
Ja, wir sind jetzt wirklich in der größten Werkstatt auf unserer Etage, auch als Großpräparatorium bezeichnet. Hier ist praktisch der Platz, wo dann auch die größeren Tiere entstehen.
Ja, hier an der Wand hängen auch Sägen, Spachtel, Zangen, genau. Scheren. Vorne ist eine Fledermaus. Huch, auf dem Tisch steht eine Fledermaus.
Das ist der Arbeitsplatz von Herrn Panhänger, der ist so ein bisschen Allrounder, der mag viele kleinere Tiere gerne machen, aber auch sehr ungewöhnliche Tiere, was man hier auch gut sehen kann. Einmal haben wir ein Faultier da hängen, dann der Flughund, der natürlich auch wahnsinnig schwierig in der Präparation ist. Und dort kann man eigentlich auch das ganze Potpourri an Werkzeug sehen, was wir nutzen.
Mhm. Und hier hinten rechts bewegen wir uns jetzt zu Ihrer Arbeitsecke.
Genau.
Und bei Ihnen in der Arbeitsecke springt mir jetzt sofort förmlich ein Leopard ins Auge, auf einer Stellage, die sieht ein bisschen aus, im weitesten Sinne wie ein Bügelbrett vielleicht, damit das wahrscheinlich auf guter Bearbeitungshöhe auch ist. Wen haben wir denn da?
Das ist ein China-Leopardenweibchen, was zu uns gekommen ist aus dem Tierpark Berlin. Im Mai gab es ein kleines Projekt, einen kleinen Katzenworkshop und in diesem Zuge, in diesen 4 Wochen, ist diese Katze entstanden.
Ein sehr schönes Tier, grüne Augen.
Gelb-grün würde ich sagen.
Gelb-grüne Gelb, Augen.
Grün. Ganz grün hatten wir auch probiert. Auch Augen probiert man erstmal vorher an. Wie passen die zu dem Fell? Es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Augenfarben, auch bei Tieren. Und wir haben uns tatsächlich eher für diese gelb-beige-grüne Variante entschieden. Das sah natürlicher aus, als ein grünes Auge zu nehmen.
Genau, auf die Details kommt es dann auch an, damit das hinterher lebensecht aussieht, das Tier. Aber auf jeden Fall sieht die Leopardin aus, als würde sie gerade in so einem Zustand von Entspannung, aber auch ein bisschen aufmerksam die Umgebung sondieren. So soll das ja fast aussehen, wenn es fertig ist, ne? Also der Feinschliff fehlt noch, aber an sich, sagen wir 90% sind geschafft?
Genau, 90% sind hier geschafft tatsächlich. Wie Sie das schön bemerkt haben, ja, sie ist entspannt, aber sie hat natürlich die Ohren aufgestellt. Ihr Blick ist auch nicht total relaxed und was sie verrät, ist die kleine Schwanzspitze, die hochgeht. Sie hat was im Blick, was sie noch beobachten muss, wo sie noch nicht genau weiß, interessant oder nicht. Und was ich noch machen muss, ist tatsächlich das Finish. Alle haarlosen Bereiche wie die Nase oder die Augenlider oder was sichtbar ist, die Pfotenunterseiten, das muss wieder ein bisschen übermodelliert werden. Danach wird das dann koloriert mit Airbrush und dann gibt es nochmal einen kleinen Glanz auf die Augen, auf die Augenlider, einen kleinen Mattschimmer auf die Nase, dass wir wirklich möglichst detailliert an das lebende Tier kommen.
Das ist das Ziel und wir sagen an dieser Stelle auch gleich nochmal dazu, alle Tiere, mit denen Sie hier arbeiten, sind eines natürlichen Todes gestorben. Keines wurde extra für diese Arbeit jetzt getötet, das wäre ja gar nicht im Sinne des Ganzen, ne?
Nein, 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 um Gottes Willen. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Diese Tiere, gerade diese großen, kommen halt alle aus dem Zoo. Die werden dort gezüchtet, die versterben auch dort. Und von daher ist es eine sehr schöne Sache, dass wir die Tiere bekommen, weil in freier Wildbahn wären sie eigentlich auch nicht mehr verfügbar.
Ich bin im Frühjahr hier schon mal durch den Gang gelaufen. Da habe ich sie durch eine Glasscheibe gesehen, wie sie so, ja, es sah so aus, als würden sie so halb in einem aufgespannten Orang-Utan stecken. Ich glaube, das ist der Orang-Utan, der an einem Krebsgeschwür, wenn ich mich nicht irre, im Zoo gestorben ist dieses Jahr. Kann das sein? Was ist denn aus dem geworden?
Genau, der erste Weg des Tieres geht bei uns immer in die Sektion. Da wird geguckt, okay, ist das Tier in einem guten Zustand? Je nach Größe des Tieres wird es dann erstmal wieder eingefroren. Es bekommt eine Arbeitsnummer von uns und dann beginnt eigentlich die Abziehbearbeit. Wir müssen praktisch die Haut gewinnen. Das ist unser Arbeitsmittel,
die Haut. Ich glaube, das war das, was ich damals sah, diesen Arbeitsmittel.
Das hört sich natürlich für Außenstehenden, wenn Sie beschreiben, dass ich da halb in dem Orang-Utan gesteckt habe, hört sich das ein bisschen schräg an.
Das war natürlich auch sehr platt formuliert, aber der war sozusagen, die Arme und Beine waren von ihm weggestreckt. Sie waren da irgendwie im Bauchbereich am Machen.
Genau, ich muss überall gut rankommen, dass ich die Haut praktisch vom Fleischkörper lösen kann. Und dazu muss ich natürlich manchmal auch ein bisschen dichter ran, weil dieses Tier ist natürlich auch groß und schwer. Das sieht dann manchmal vielleicht ein bisschen komisch aus, aber eher wahrscheinlich, weil unser Auge das heutzutage nicht mehr gewöhnt ist.
Sie sind ja auch darauf angewiesen, dass die Tiere in einem gewissen guten Zustand überhaupt hier erstmal ankommen, ne? Also wenn ein Tier jetzt im Kampf gestorben wäre mit einem anderen Tier, wäre das für Sie problematisch sicherlich?
Nein, nicht unbedingt. Selbst dort haben wir Möglichkeiten, praktisch die Geschichte des Tieres auch zu erzählen, dass wir es halt mit seinen Ecken und Kanten präparieren. Das ist zum Beispiel auch bei alten Tieren. Man sieht Tieren das Alter an, aber warum soll ich nicht auch mal mich mit einem alten Tier auseinandersetzen?
Sie wollen quasi den Charakter des Tieres übertragen, dann auch, dass er im Exponat ersichtlich wird. Wie machen Sie das? Haben Sie, also falls es Videomaterial zum Beispiel gibt oder Fotos von diesem, nehmen wir jetzt mal den Orang-Utan aus dem Zoo, gucken Sie sich das vorher an oder fragen Sie Pfleger, die mit dem Tier gearbeitet haben? Oder wie erkennen Sie das Wesen von diesem Tier?
Bei dem Orang ist es speziell. Menschenaffen sind natürlich einfach absolut, also noch individueller. Und da ist es natürlich so, dass wir explizit dann auch nach Bildern von diesem Orang suchen. Bei dem China-Leopard oder Leopardin ist es ein bisschen anders. Da mache ich eher so einen Überblick. Ich suche mir verschiedene Gesichter von verschiedenen China-Leoparden raus, achte auch darauf, dass ich vielleicht, wenn es möglich ist, auch ein Weibchen bekomme, weil die natürlich einfach vom Gesicht ein bisschen schmaler sind. Und dann suche ich mir so 3 bis 4 Gesichtstypen aus oder was die ausdrücken. Und das kombiniere ich aber nachher tatsächlich ein bisschen in meinem Präparat.
Wie entscheiden Sie sich denn eigentlich, welche Körperhaltung Sie auswählen für das Exponat?
Auch über Bilder. Ich habe eine Idee oder ich habe, wie bei den Nebelpadern, da habe ich einfach mal abends im Bett schön Nebelpader gegoogelt.
Das war Ihr Meisterstück sozusagen, mit dem Sie den Europameisterschaftstitel gewonnen haben.
Tatsächlich 2 Bilder, die mich fasziniert haben, weil sie die Tiere in Bewegung gezeigt haben und ich selber vorher das Vergnügen hatte, sie auch mal längere Zeit beobachten zu können. Und was mich fasziniert hat, waren, dass es ja relativ kompakte Katzen sind, aber die sowas von akrobatische Fähigkeiten in den Bäumen haben. Das ist der Wahnsinn.
Da leuchten auch wirklich Ihre Augen, muss ich wirklich sagen. Die Begeisterung merkt man Ihnen heute noch an.
Ja, doch, das war also ein Projekt, was mich teilweise, muss ich ehrlich zugeben, auch überfordert hat, weil es halt einfach für eine Person sehr, sehr groß ist.
Genau, also der eine Nebelpader, der springt quasi ab vom Ast Richtung Boden, genau. Vielleicht Richtung Beute, so wie er guckt. Und der andere, der hängt an einem Ast kopfüber. Und genau, das einfach auch statisch hinzukriegen.
Ja.
Jetzt sind wir schon ein bisschen gesprungen in unserem Gespräch. Vielleicht kommen wir noch mal kurz zurück zu den einzelnen Schritten, die nötig sind. Sie haben schon erzählt, also erstmal muss das Tier abgezogen werden.
Die Haut wird abgezogen, dann wird sie noch mal nachbearbeitet, immer im Hinblick, die Haut für den Gerber vorzubereiten. Also unsere Häute gehen alle raus, richtig zu einem fachkundigen Gerber.
So, und dann wird es gegerbt und damit haltbar gemacht und dann kommt es wieder zurück.
Genau.
Und was passiert dann?
Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem kleinen vorbereiteten Arbeitsplatz, der sich in der Mitte des Workshops befindet.
Ich habe mich zwischendurch gefragt, ist das, was Sie machen, ist das für Sie ein Handwerk eine Kunst oder geht es schon in den Bereich Wissenschaft? Wie fühlt sich das für Sie an?
Na, das muss man unterscheiden, weil natürlich auf der einen Seite für die ornithologische Sammlung, wenn ich wissenschaftliche Bälge präpariere, dann muss ich
also Vögel?
Genau, Vögel. Dann muss ich natürlich wissenschaftlich arbeiten. Ich muss vorher Daten über den Vogel erheben. Ich nehme ein Gewicht, ich messe alles soweit aus. Und das ist natürlich mehr wissenschaftliche Arbeit. Wenn ich allerdings für die Ausstellung präpariere, da habe ich natürlich auch einen gewissen künstlerischen Aspekt mit drin oder auch gewisse Freiheiten. Generell würde ich den Beruf des Tierpräparators eher als Kunsthandwerk ansehen. Die Natur gibt mir schon vor, wo ich mich dran zu halten habe, aber ich kann natürlich gewisse Sachen ein bisschen rauskitzeln. Bei dem Besucher erzeugt das halt eine Emotion.
Okay, wo stehen wir denn jetzt hier? Was haben wir hier vor
genau,
uns?
Genau, hier stehen wir an einem Arbeitsplatz. Hier haben wir die Form eines Gelbrückenduckers.
Das müssen Sie vielleicht nochmal erklären. Was ist das für ein Tier?
Das ist eine Antilope. Das hat jetzt sicherlich eine Größe von einem ausgewachsenen Wildschweinmännchen.
Dass der so heißt, erklärt sich auch. Der hat nämlich so einen gelben Streifen, Fellstreifen auf dem Rücken, ansonsten dunkelbraunes Fell.
Genau. Das Lustige an dem Tier, der kann diesen gelben Streifen, den wir sehen, tatsächlich auch bei Erregung, kann der den aufstellen. Da hat er dann so einen kleinen gelben Iro auf dem Rücken.
Schick.
Das macht den sehr, sehr schön.
Jetzt müssen wir noch mal kurz beschreiben, in welcher Form das vor uns liegt. In Form von so einem Guss. Aus was besteht der denn jetzt?
Genau, das ist ein Ausguss praktisch. Man kann PU-Schaumkörper bestellen. Für gewisse Tierarten, Füchse, Bären, Wölfe, Leoparden, da gibt es schon vorgefertigte PU-Schaumkörper, also Hartschaumkörper. Die kann man in verschiedenen Größen bestellen, in S, L und M.
Dann aber feiner geht es nicht.
Nein, feiner geht es nicht. Maßschneiderung, das passiert bei uns. Deshalb haben wir vorher natürlich einen ganzen, die Antilope gut vermessen. Auch Augen haben wir vermessen, Körperumfänge, Knochenlängen, damit wir nachher die Maßschneiderung eigentlich hier vor Ort machen. Und das ist jetzt der Schritt, an dem wir stehen. Ich habe die gegerbte Haut neben mir, ich habe Augen da, ich habe mein Maßblatt, ich habe auch das Gehirn von dem Tier dort. Das ist relativ clean.
Die Hörner.
Genau.
Also Sie haben jetzt diese Kiste aufgemacht, also so ein schnöder Pappkarton, auf dem steht eben Gelbrücken Ducker 2497 und da drin steckt...
Das ist ein Sammlungskarton.
Oh, ein Sammlungskarton und darin befindet sich das Gehirn dieser Antilope.
Genau, dazu muss man sagen, wir haben bei Hornträgern, da müssen wir immer ein Stück von der Schädelplatte müssen wir dran lassen, damit wir es dann nachher auf die Form wieder raufbauen können. Also das ist tatsächlich noch ein Stückchen Originalschädel mit den Originalhörnern.
Ja.
Man kann sehen, das ist ein bisschen ungleichmäßig, das wird ein bisschen nachgeschliffen und hinten wird auch noch ein Stückchen wieder weggeschnitten, damit wir es nachher praktisch oben auf den Kopf, dort wird das dann raufmontiert.
Und warum liegen hier so viele verschiedene Augen? Wo kommen die denn jetzt her, diese Augen?
Die werden tatsächlich extra produziert. Es gibt jemanden in Deutschland, der produziert Glasaugen extra für Tierpräparation.
Okay, das sieht nämlich ein bisschen erschreckend aus, hier so vier verschiedene dunkelbraune große Tieraugen, aber die sind aus Glas und extra hergestellt. Auch dafür gibt es einen Markt letztlich.
Ein Markt. Ja, definitiv.
Sie hören die Wissenswerte im rbb 24 Inforadio. Heute besuche ich Tierpräparatorin Christine Scheinpflug an ihrem Arbeitsplatz im Berliner Naturkundemuseum. Gut, und neben der Antilope liegt das bereits gegerbte, abgezogene Fell.
Genau, das ist die gegerbte Haut des Gelbrückenduckers oder auch Riesenducker.
Das fasst sich sehr weich an, das Fell. Hier im Halsbereich ist es ganz kurz, aber es ist auch nass.
Genau, das ist wichtig. Wir brauchen eine feuchte Haut, weil ich habe natürlich diese feste Form, diese PU-Schaumform. Und wenn ich das Tier wirklich montiere, dann brauche ich eine flexible Haut, damit ich Strukturen, also Muskelstrukturen auch rausarbeiten kann. Wenn ich jetzt ein trockenes Fell habe, das legt sich ganz, ganz schlecht an so einer PU-Schaumform an. Genau, klassischerweise.
Also montieren heißt, Sie wollen jetzt diese Haut über diese Figur drüber ziehen, über den Körper sozusagen.
Genau, ich würde als erstes jetzt erstmal eine Hautanprobe machen.
Um zu gucken, ob die Form überhaupt passt.
Genau, um zu gucken, ob die Form passt, aber auch um zu gucken, ob die Anatomie stimmt. Manchmal sehen Formen anatomisch sehr, sehr schön modelliert aus. Und wenn man die Haut dann drüber zieht, dann stimmt manchmal irgendwas nicht. Das ist ein bisschen, wenn sie zum Schneider gehen, okay, der nimmt ihre Maße, der macht ihnen die Jacke und ich habe die Jacke, die Haut von dem Tier, wo alles dran ist und mache praktisch den Körper.
Und gegebenenfalls müssten Sie dann hier in der Werkstatt mit eigenen Mitteln versuchen, die Form noch passend zu kriegen.
Genau, aber das Schöne an diesem Hartschaum ist, ich kann den sägen, ich kann den raspeln, ich kann den wieder zusammenschrauben und ich kann den auch wieder praktisch die Verbindungsteile dann neu miteinander verschäumen. Also ich kann aus diesem stehenden Ducker, könnte ich theoretisch einen springenden machen. Das lässt dieses Material super zu.
Prima. Gut, und vor Ihnen liegt jetzt auch an diesem Feld dran eben natürlich auch die Haut des Kopfes des Tiers. Da haben Sie eben schon so ein bisschen die Ohren sich nochmal genauer angeguckt und jetzt die Nase.
Genau, hier bei dem Ohr kann man ganz interessant sehen. Der hatte eine Ohrmarke drin.
Ja, da sind ist Loch
im
Ohr.
Das kann man sehen, genau.
Ist das was Sie dann hinterher wegmachen würden oder bleibt das?
Das würden wir tatsächlich kaschieren.
Okay, Sie haben da sowas wie ein Skalpell liegen.
Genau, damit ich die Haut wirklich exakt drüber legen kann, muss ich hier das noch ein bisschen weiter öffnen, sonst wird es halt schwierig.
Also setzen Sie jetzt das Skalpell. Wie ist es denn eigentlich, wenn Sie mal auf einer Party stehen und ins Gespräch mit jemandem kommen, den Sie noch nicht kennen und Sie erzählen, was Sie machen? Wie ist denn da so die Reaktion in den meisten Fällen? Ist es dann interessiert oder finden das auch Leute makaber? Welche Reaktionen ernten Sie da so?
Ich kann mich eigentlich nicht wirklich an negative Reaktionen erinnern, weil es ist natürlich schon ein spannendes Feld für die Leute. Selbst wenn es erstmal skurril wirkt oder der ein oder sich andere denkt, sie sprechen das nicht aus. Okay, das wäre jetzt vielleicht nicht meins.
Mit so einer abgezogenen Haut zu hantieren, ja.
Das Interesse überwiegt doch, weil jeder kennt es, ob er mal in der Kneipe war oder tatsächlich im Naturkundemuseum oder mal bei Verwandten schon mal so ein Tierpräparat gesehen zu haben. Das haben halt viele. Aber den Kontakt zum Präparator oder wer überhaupt dahinter steht, die Gedanken machen sich die Leute wirklich wenig. Also wer produziert das eigentlich? Und wenn sie dann mal jemanden treffen, dann kommen tausende Fragen.
Also ja, wir können auch noch ein paar Stunden weitersprechen. Wobei ich sagen muss, in diesen altdeutsch-rustikalen Kneipen, wenn dann so Jagdtrophäen, so halbe Wildschweine an der Wand hängen oder so, das finde ich nicht so cool, aber vielleicht ist es manchmal auch dieser Trophäencharakter, der das zumindest auf mich makaber wirken lässt.
Das kommt natürlich auch dazu. Und es sind natürlich oftmals so Kneipengeschichten, da sind natürlich auch alte Präparate, ne? Die werden jetzt auch nicht geschützt in den Kneipen, die hängen da seit 30 Jahren, sind
nikotinisiert,
das waren vielleicht vorher auch schon nicht die besten Präparate, also das macht schon noch einen Unterschied, ob sie sich so ein Tier als Deko hinhängen für ihre Kneipe oder ob das einen Bildungshintergrund hat.
So, Sie haben jetzt das Skalpell in der Hand und machen die Haut ein bisschen offener, damit Sie die besser über die Form gleich drüber ziehen können. Kann man eigentlich alle Tiere gut präparieren? Oder gibt es Tierarten, wo Sie sagen, da kommt die Kunst an ihr Ende?
Nee, ich würde eher sagen, da kommt zum Teil das Konservatorische an sein Ende. Also ein Wal, die Haut des Wals wirklich zu entfetten. Fett ist eigentlich unser größter Gegner in der Präparation. Es ist schlecht zu konservieren, es fällt irgendwann tatsächlich in seine Bestandteile auseinander und die Fettsäure zerstört letzten Endes nachher das Präparat. Und das ist bei so einem Wal, halte ich das an der Stelle für nicht handelbar.
So, wie läuft das jetzt? Genau. Wo fängt man denn an mit dem Drüberziehen? Vorne oder hinten?
Nee, vom Kopf aus. Und dann gehe ich Vorderbeine und dann gehe ich erst nach hinten. So.
So, und jetzt haben Sie hier schon mal die Kopfhaut sozusagen über den Kopf versucht zu stülpen.
Genau. Ich versuche das gerade. So.
So, die Nase kommt auf die Nase.
Was hier schon gut sichtbar ist, okay, manchmal hat man das, wenn Formen viel zu groß sind oder viel zu klein, dann passt das mit den Augen schon nicht. Das sind aber auch Erfahrungswerte, das lernt man mit der Zeit. Hier kann ich sagen, okay, das wird auf jeden Fall, hier geht es wirklich nur darum, okay, passen die Maße? Ist irgendwas zu groß, ist irgendwas zu klein? So, hier kann man auch immer schon mal gucken.
Jetzt sind wir beim Schwanz angekommen.
Der kleine Schwanzbereich mit dem Afterbereich. Und das ist eigentlich schon mal, die Haut passt von der Länge schon ziemlich gut. Hier habe ich noch ein bisschen Luft, es ist nicht total eng. Der Schwanz sitzt, wo er sitzen soll. So, hier kann man jetzt sehen, da hat der Gerber ein bisschen sehr dünn geschnitten.
Da ist ein Stück Haut eingerissen, ne? Da ist ein kleines Loch.
Durch mein Ziehen, das kann man aber auch hier auf der Hautseite gut sehen. Und da müssen wir dann mal gucken, das vernäht man wieder, vielleicht klebt man das sogar. Aber ja, man kann sehen, selbst dieses Haut drüber ziehen, was das jetzt schon an Zeit kostet.
Ja, das Tier bekommt seine Haut an. Das Mäntelchen, wie Sie sagten. Sie haben gesagt, Sie haben 20 Jahre Berufserfahrung. Also ich wäre jetzt als Teenager nicht auf Präparatoren gekommen, als Beruf, als potenziellen. Wie war das bei Ihnen?
Das war tatsächlich mit 16 irgendwie klar. Es ging nun an die ersten Betriebspraktikas in der 9.10. Klasse irgendwie. Ich habe mich hingesetzt und habe diese, zu der Zeit gab es noch Bücher, Berufsberatungsbücher von der Arbeitsagentur.
Die kenne ich gut, ja.
Genau, und das bin ich wirklich fleißigerweise 2 Tage mal durchgegangen. Und da war der präparationstechnische Assistent dabei. Und ich komme oben aus der Nähe von Stralsund. Und dicht dabei war ein privater Präparator. Und da habe ich angerufen und gefragt, ob ich nicht mein Schulpraktikum da verbringen kann. Weil ich das schon irgendwie spannend fand. Also diesen Faible, Tiere beobachten, sich auch genaue Sachen anzugucken, Details, das habe ich als Kind irgendwie schon gehabt.
Ist das eigentlich immer noch eine Männerdomäne und Sie eine Exotin oder kann man das so nicht sagen?
Nee, das kann man glaube ich nicht mehr sagen. Also es hat sich verändert in den letzten Jahren. Als ich angefangen habe, meine ersten Praktikas zu machen, wurde mir auch gesagt, hier, das ist eigentlich ein Männerberuf. Okay, habe ich mich jetzt wahrscheinlich in meinem Pragmatismus, den ich habe, habe ich mich da nicht beeindrucken lassen und mir gedacht, ja, red du mal. Es war dann tatsächlich beim ersten Praktikum klar, okay, das ist definitiv alles, was ich dort gemacht hatte, ob Abgüsse oder heute vorbereiten, alles, was ich so mitbekommen habe, das fand ich schon sehr cool. Ich ziehe jetzt einmal, jetzt sieht es eigentlich so aus, als wenn ich da gar nicht so viel mehr machen muss.
Aber und schon sieht es aus, als liege hier eine Antilope in prächtiger genau. Lebensgröße einfach mal so auf dem Tisch herum.
Hier kann man sich auch mal den Spaß machen und sich die auch mal hinstellen.
So, die wird jetzt hier an eine Werkbank gelehnt, aber dadurch, dass sie jetzt steht, sieht man, die ist ungefähr einen Meter hoch, würde ich mal sagen, vom Rücken her.
Und halt auch sehr, ist eigentlich eine sehr kräftige Antilope, muss man sagen.
Okay, so nach der Anprobe. Was wären denn die Schritte, die jetzt noch folgen müssen, damit diese Antilope, weiß ich nicht, hier mal in einer Ausstellung oder auch einfach im Depot landen könnte, dass sie ein fertiges Exponat wird?
Die nächsten Schritte wären tatsächlich, die Haut nochmal nachzuarbeiten. Wir hatten ja festgestellt, okay, da sind da noch ein paar Hautzipfel und da noch Und ich würde den Hals noch verändern. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt hat er nur so eine leichte Biegung vom Tier aus gesehen nach links. Das wäre so eine Sache, die ich sicherlich veränderungstechnisch noch in Angriff nehmen würde.
Wo Sie richtig den Körper, die Form nochmal umbauen
genau,
müssen.
Ab hier tatsächlich, wo ich wirklich ab den Hals und Kopf mehr in Richtung Hintern drehen würde. Das sind so die Sachen, die würde ich dann noch machen. Dann würde nochmal eine Hautanprobe stattfinden, weil ich meine Änderung vorgenommen habe. Da muss ich das nochmal kontrollieren. Und danach, genau, geht es tatsächlich wirklich an die Vorbereitung für die richtige Montage. Dann ist es wirklich soweit, dann Augen einsetzen, die Ohren künstlich nachmodellieren. Die sind ja jetzt auch eher wie sehr schlapp und nicht mehr in Form. Die Ohren sind bei so einer Antilope natürlich sehr, sehr wichtig. Die können unheimlich gut hören und hier ist es jetzt tatsächlich sehr, sehr unförmig. Also es muss schon wieder in eine schöne Position gebracht werden und auch anatomisch richtig sein.
Und genau. Bis hin dann zum letzten Glanz, den Sie dann noch auf die Augen drauflegen
genau,
mit
dann würde
Schminke.
Man tatsächlich erst den Kleber auftragen, dann packt man die Haut drüber, das, was wir heute auch schon gemacht haben, und dann näht man. Alleine das Nähen kostet wahrscheinlich Minimum 12 bis 16 Stunden bei der Größe. Und dann 5-6 Wochen später wird das Finish gemacht, was wir vorhin bei dem Leoparden schon mal angesprochen hatten. Augenlider, Nasen, alles was so haarlose Bereiche ist, das wird dann übermodelliert und dann koloriert und dann gibt es den Glanzlack auf die Augenlider und auf die Nase so ein bisschen, auch der Nase im Innenbereich wird ein bisschen glänzend gemacht. Einfach viel, viel Details. Das macht das letzten Endes wirklich, dass die Leute dastehen und denken, na, kommt da noch eine Bewegung oder nicht?
Und ist das denn der Moment, wo Sie auch final restlos zufrieden mit einem Exponat sind?
Nein, den gibt's nicht. Wenn man sich überlegt, dass tatsächlich mein Ziel ist, oder meine Vorgabe ist das lebende Tier. Es wird immer ein Stückchen zurückbleiben, was ich nicht erreichen kann. Denn es trennt das Leben was vom Tod. Das können wir schon bei der Frankenstein-Story nachlesen. Also es fehlt immer noch diese 5%, wo man sagen kann,
die Lebendigkeit.
Na, genau.
Christine Scheinpflug, vielen Dank für Ihre Zeit, fürs Herumführen und für den Blick über die Schulter.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Anfrage, fürs Interview. Hat mich sehr gefreut.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio, heute aus dem Berliner Naturkundemuseum. Hier arbeitet Christine Scheinpflug als Tierpräparatorin daran, toten Tieren zumindest optisch neues Leben einzuhauchen. Tschüss und auf Wiederhören, sagt Anna Korwes.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.